Ein kleiner Stoßseufzer zu Beginn dieser neuen Folge von Satzzeichen. Immer dann, wenn es um Journalismus geht, dann dauert es maximal 5 Minuten und dann fallen Begriffe wie Kreativität und Innovation. Und klar, wer hätte schon etwas gegen kreative und innovative Lösungen und wer wollte ernsthaft abstreiten, dass Kreativität und Innovation im Regelfall zu guten Ergebnissen führen? Nur, was soll das denn sein? Kreativität und Innovation und vor allem, was bedeutet das konkret für den Journalismus, der sich ja nach wie vor oder schon wieder in komplexen und nicht so ganz einfachen Zeiten befindet. Und deswegen haben wir heute jemanden zu Gast, der führt den Begriff Innovation sogar in seiner offiziellen Jobbeschreibung. Er ist nämlich der Leiter Innovation der Süddeutschen Zeitung. Dirk von Gehlen heißt der Mann und mit ihm sprechen wir darüber, ob Kreativität und Innovation nicht schlicht und ergreifend fortlaufende Prozesse sind und ob sich Journalismus oder unser Verständnis von Journalismus nicht ohnehin so stark gewandelt hat, dass es gar nicht mehr so viel Innovation als eher Ausdauer braucht. Falls Ihnen der Name Dirk von Gehlen bekannt vorkommt, letzte Woche war er schon mal zu Gast hier, da in seiner Rolle als Buchautor und Anführungszeichen Interneterklärer, heute als Innovationschef der Süddeutschen Zeitung. Unseren Podcast Satzzeichen, den bekommen Sie weiterhin auf allen guten Podcast-Kanälen und auf der Homepage der Stiftung hsss.de. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche Ihnen spannende 20 Minuten mit Dirk von Gehlen. Dirk, in den letzten Jahren ist immer wieder die wohlfeile Forderung entstanden, Journalismus müsse kreativer werden, er müsse sich dem digitalen Wandel anpassen, er müsse kurz gesagt irgendwie komplett anders werden. Die einen sagen, ja, da sind wir schon sehr weit auf dem Weg, die anderen sagen, um Gottes Willen, wir sind immer noch sehr weit hinten dran. Klammer auf, spätestens dann kommt der Verweis, schaut mal in die USA und ihr Zeitungsleute hört dann gern, schaut mal, was die New York Times macht. Wo stehen wir denn deiner Einschätzung nach auf diesem Weg in die neue digitale Welt?
Ich glaube sogar, dass das nicht nur die Medienbranche genau so trifft, sondern eigentlich wir ein gesellschaftliches Grundgefühl eines, sagen wir mal, kreativen Imperativs haben. Das hat Angela Merkel mal so beschrieben, wir müssen kreativ sein, weil das die einzige Möglichkeit ist, neue Ideen, wir haben keine Rohstoffe, wir müssen neue Ideen entwickeln. Es gibt einen kreativen Imperativ. Um es ein bisschen launiger zu sagen, Marc-Uwe Kling, der das Känguru als Figur erfunden hat, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja, der hat mal Kreativität als die besonders herausgehobene Eigenschaft beschrieben, wie man sich auf dem Arbeitsmarkt platzieren kann. Der taucht dann in der Liste der Adjektive kreativ sein doppelt auf. Und weil das so ist, weil Kreativität so überall ist und uns von uns allen irgendwie erzwungen wird und niemand würde sagen, entschuldige, ich bin echt absichtsvoll unkreativ, habe ich ein Buch geschrieben, das Anleitung zum Unkreativsein heißt, weil diese von dir beschriebene Kreativitäts- und Innovationsdruck, den muss man, glaube ich, mal ironisch brechen, um dann an einen Punkt zu kommen, wo man tatsächlich Lösungen findet. Weil Kreativität ist kein Selbstzweck, sondern Kreativität ist meiner Meinung nach das Finden von Lösungen für Probleme. Und das muss man sozusagen erstmal definieren. Was ist das Problem? Und da gibt es in der Medienbranche, glaube ich, unterschiedliche Problemstellungen, für die man dann unterschiedliche kreative Lösungen finden muss. Und da, glaube ich, stehen wir, wenn wir jetzt das mal so allgemein über den Kamm scheren, deutschlandweit gar nicht so schlecht da, wie wir uns im Verhältnis zu Amerika, New York Times, was auch immer gerne wahrnehmen wollen oder wahrgenommen werden, weil ein paar Sachen schon ganz gut funktionieren. Das ist aber einfach ein sehr herausfordernder Markt, in dem man sich bewegt, weil das Internet als allererstes die Medienindustrie getroffen hat.
Jetzt bist du als Leiter Innovation bei der Süddeutschen Zeitung in einem Job, um den ich dich ehrlich gesagt nicht beneide, weil bei dir quasi per Job Description verlangt wird, der Dirk von Gehlen ist der Mann, der innovativ ist. So, jetzt sei mal auf Knopfdruck innovativ, das ist das eine Problem. Das zweite ist, ich sitze relativ oft da und denke mir irgendwie, okay, vor 20 Jahren wäre mir wahrscheinlich relativ viel eingefallen, von dem ich gesagt hätte, das ist jetzt wirklich innovativ. Im Jahr 2021 gehen mir ein bisschen die Ideen aus, wenn ich wirklich sagen sollte, das ist jetzt aber mal richtig innovativ. Müssen wir uns vielleicht von dem Gedanken verabschieden, dauernd irgendwas Innovatives machen zu wollen, um einfach zu sagen, okay, lass uns mal den Journalismus, den wir jetzt machen, einfach besser machen und nicht jeden Tag irgendeine neue Innovation?
Es gibt, wenn du dir die wissenschaftliche Literatur zur Innovation anguckst, eine Unterscheidung zwischen inkrementeller Innovation, also dem kontinuierlichen Verbessern des Produkts, und disruptiver Innovation. Und wenn wir über Innovation so allgemein sprechen, denken die Leute immer an das Zweite, so dass wir jetzt plötzlich mit Flugtaxis und mit so Rucksäcken, die einen antreiben und dann kannst du quer durch die Stadt fliegen und alles ist irgendwie so wie zurück in die Zukunft artig, so eine komische technikgetriebene Zauberzukunft. Dabei unterschätzen wir ganz, ganz oft diese kleinen Veränderungen, die sehr nachhaltige Wirkungen haben. Und diese inkrementelle, kleine, schrittweise Veränderung, die erleben wir ganz, ganz oft und sie fällt uns dann nicht mehr auf. Also nehmen wir mal das Beispiel der Süddeutschen Zeitung. Die ist jetzt tatsächlich ein digitales Medienhaus geworden innerhalb der letzten 15 Jahre. Wir haben Podcasts, die extrem erfolgreich funktionieren. Das war vor 15 Jahren Teil eines Audio-Radio-Hauses, das wird jetzt hier in diesem Hochhaus der Süddeutschen Zeitung gemacht, ist Teil eines innovativen Prozesses. Man kann die Süddeutsche Zeitung digital lesen. Das kommt uns jetzt 2021 nicht mehr als innovativ vor, aber da erstmal hinzukommen, von der Papierzeitung in die digitale Distribution zu kommen, das war ein großer innovativer Schritt. Und das sind jetzt sozusagen mal zwei Leuchtturmbeispiele, die basieren aber beide auf diesem Grundprinzip von, man nennt es dann iteratives Vorgehen, also von kleinen Schritten auf dem Weg hin in eine andere, innovativere Zukunft. Für uns bei der SZ ist dabei total zentral herauszufinden, was wollen unsere Leserinnen und Leser. Und das ist dann das Erwartungsmanagement für das, was eigentlich Innovation ausmacht. Das ist nicht, dass wir hier alle bei der SZ mit so Jetpacks auf dem Rücken in die Arbeit fliegen, sondern dass wir Leserinnen und Lesern das bestmögliche Angebot machen, dass sie brauchen, um neue Erkenntnisse zu bekommen und sich an einer demokratischen Öffentlichkeit zu beteiligen. Und da hängt zum Beispiel mit zusammen, dass wir Live-Angebote auf süddeutsche.de haben, aber auch ausgeruhte lange Geschichten auf der Seite 3 oder in unserem quartalsweise erscheinenden Magazin Langstrecke, in dem dann die besten langen Lesestücke nochmal aufbereitet werden. Das heißt, die Frage, was Innovation ist, ist eigentlich sozusagen, die kann man nicht einfach so im luftleeren Raum beantworten, sondern die hat immer damit zu tun, für wen, für welches Problem wollen wir jetzt eine Lösung finden. Und da ist für uns die Nutzerzentrierung ein ganz zentraler Faktor, um zu sagen, wir wollen, dass unsere Leserinnen und Leser ein besseres Angebot bekommen.
Heißt diese Nutzerzentrierung dann aus deiner Sicht, dass es einfach sich um ein erhöhtes Maß an Diversifizierung von Angeboten handelt? Ich meine, du hast jetzt angesprochen den Podcast. Es gibt die Langstrecke, es gibt das Live-Format, es gibt die tagesaktuelle Berichterstattung. Bedeutet das unterm Strich, dass eigentlich Medienhäuser oder die größte Aufgabe von Medienhäusern ist, Menschen für den jeweiligen Kontext, in dem sie sich befinden und für das jeweilige Endgerät und für die jeweilige Situation, in der sie gerade unterwegs sind, die passenden Angebote zu machen? Und, wenn ich die Frage noch schnell ergänzen darf, führt das nicht irgendwann mal zu einer latenten Überforderung eines Medienhauses? Weil ich meine, ich nehme mal an, die Süddeutsche Zeitung wird ihren Personalbestand nicht um 30% erhöht haben, geht auch gar nicht aus ökonomischen Gründen. Gleichzeitig verlangt man von euch aber, seid präsent auf jedem Kanal, auf jeder Plattform, in jeder Darstellungsform. Das heißt, der Innovationschef Dirk von Gehlen muss jetzt inzwischen auch firm sein in Audioangeboten, Videoangeboten, Live-Angeboten und in der guten alten Zeitung. Das ist eine Jobbeschreibung, bei der man wahrscheinlich vor 15 oder 20 Jahren gesagt hätte, seid ihr verrückt, das kann ja gar nicht funktionieren. Funktioniert's?
Ich glaube, dass die wichtigste Fähigkeit, die noch vor dem steht, was du gerade beschrieben hast, ist das Zuhören. Also rauszufinden, was sind denn Bedürfnisse von Leserinnen und Lesern und auf Basis des Zuhörens Entscheidungen zu treffen, die dann auch heißen können, Stand heute, es kann sich auch ändern, aber Stand heute ist die Süddeutsche Zeitung nicht als Marke Süddeutsche Zeitung auf TikTok, als Beispiel. Das Magazin jetzt, als Jugendmagazin, ist da sehr aktiv. Aber für die Süddeutsche Zeitung haben wir die Entscheidung getroffen, dass dort die Zielgruppenüberschneidung Stand heute noch nicht so ist, wie wir das sehen würden. Also dass die Leserinnen und Leser der Süddeutschen Zeitung das nicht erwarten, dass wir auf TikTok sind. Was nebenbei bemerkt, die Kollegen von der Washington Post machen einen super Job. Die haben einen Redakteur, der hat jetzt auch aus dem Homeoffice extrem lustige TikTok-Videos gemacht. Da muss man sich aber dann sozusagen für entscheiden, was ist sozusagen, was hat Priorität und welche Erwartungen unserer Leserinnen und Leser, unserer bezahlenden Leserinnen und Leser wollen wir auf welchen Kanälen bedienen. Und da hat dann die Marke Jetzt eine andere Zielgruppe als die Marke SZ oder SZ Magazin. Und deswegen ist die Voraussetzung als erstes Mal, und das ist, glaube ich, für viele Journalistinnen und Journalisten echt kompliziert, nicht nur zu senden, sondern einzubeziehen, dass der Rückkanal eine entscheidende Rolle spielt. Also User Research zu machen, wie man das so schön nennt. Rauszufinden, passt denn das? Nur weil wir beide das jetzt gut finden, muss das nicht zwingend so sein, dass das dann auch also alle Hörerinnen und Hörer gut finden. Also nehmen wir mal den Podcast. Wir beide unterhalten uns total lange. Letzte Folge, kann man nochmal nachhören, über Fußball. Und die Leute sagen, hä, ist denn das für ein Quatsch? Ja, wir beide fanden das aber super. So, dann müssen wir lernen, und das ist, finde ich, Bestandteil von Journalistinnenausbildung auch, lernen, damit umzugehen. Also wie stark geht man dann auf das Interesse der Nutzerinnen und Nutzer ein, wie stark auch nicht? Die schweigenden Anteil mit einberechnen und so. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und deswegen ist es eine Herausforderung. Aber mir macht es wahnsinnig viel Spaß, an diesen Entwicklungen auch so teilzuhaben, dass ich sagen kann, als TikTok aufkam, habe ich durch einen Zufall, lag ich mal krank im Bett, relativ viel Zeit in dieser Plattform verbracht und habe dann einfach mal so aufgeschrieben, was mir dabei aufgefallen ist. Und mir macht es Spaß, solche neuen Dienste so anzugucken und zu überlegen, was bringt das denn jetzt für diese Marke Süddeutsche Zeitung, deswegen arbeite ich hier, die ich sehr liebe und die ich für bedeutsam und wichtig finde, rauszufinden, was würde es bedeuten, wenn wir diesen tollen Journalismus, den die Kolleginnen und Kollegen machen, jetzt nach TikTok tragen und dann zu der Entscheidung zu kommen, nee, passt jetzt nicht, kann trotzdem eine extrem innovative Entscheidung sein, auch wenn man von außen denkt, hä, die sind doch jetzt gerade gar nicht da. So, also ein bisschen ausführlich zuhören und ich sag mal, die passenden Entscheidungen zu treffen, kann eine sehr kreative, sehr innovative Leistung sein.
Ich würde dem entnehmen, was du sagst, dass es möglicherweise der wichtigste Punkt oder einer der wichtigsten Punkte von Innovation ist, Journalisten oder auch Produktmanager, also alle, die in irgendeiner Weise mit dem Thema Süddeutsche Zeitung beschäftigt sind, eine Art Entscheidungskompetenz zu vermitteln. Weil du hast es gerade zum Beispiel in unserem Podcast hier angesprochen. Also vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, Podcast, Audioformat, wir beide hocken uns vor ein Mikrofon und dann erzählen wir. Podcast kann heute bedeuten, so wie wir es jetzt gerade machen, wir zeichnen ihn in einem geschlossenen Raum auf, aber mit der Option, ihn auch als Video auszuspielen. Wir könnten mit dem Tool, mit dem wir hier aber auch sitzen, diese Podcast-Aufnahme jetzt auch gerade live streamen. Das wären 2 Klicks in den Einstellungen. Wir könnten uns ein Publikum dazu holen und könnten diesen Podcast jetzt auch mit Zuschauerbeteiligung machen. Wie dem auch sei, ich muss ja irgendwann mal eine Entscheidung treffen und um diese Entscheidung treffen zu können, muss ich diese Dinge ja beurteilen können. Heißt ja letztendlich, die Herausforderung für euch wäre, jeden Kanal, jede Darstellungsform, jeden Inhalt aus den unterschiedlichsten Bereichen heraus beleuchten zu können. Und da stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor. Kann man das von einem Einzelnen verlangen oder muss man dann nicht doch sagen, nee, liebe Social-Media-Leute, kümmert ihr euch um TikTok und ich bin draußen?
Ich glaube, es muss nicht jede Kollegin, jeder Kollege einzeln das entscheiden. Weil das ist sozusagen der zentrale Faktor ist, und das erkennt man an den aktuellen journalistischen Projekten nochmal mehr, ist immer Teamarbeit, guten Journalismus zu machen. Das war es wahrscheinlich früher schon, aber heute sieht man das nochmal sehr viel mehr, wenn man sich anguckt, was die Kolleginnen und Kollegen datenjournalistisch in der SZ machen. Das sind Teams, die da auftreten und gemeinsam Entscheidungen treffen. Die Süddeutsche Zeitung hat sich letztes Jahr einen neuen Markenclaim gegeben, der heißt Mut entscheidet. Und dahinter steckt die Idee, dass wir den Leserinnen und Lesern ein Angebot machen wollen, dass sie mit Hilfe der Süddeutschen Zeitung in die Lage versetzt werden, Entscheidungen besser zu treffen. Also Hintergrundinformationen, Erkenntnisse zu haben und zu sagen, für diesen oder jenen Bereich kann ich mich zu dem oder jenem Thema jetzt besser entscheiden. Und zum Entscheidungen treffen gehört aber auch die Bereitschaft, dann auch einen Fehler zu machen und daraus Schlüsse zu ziehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du über Innovationsentscheidungen sprichst, rauszufinden, was probieren wir jetzt mal aus. Und was lernen wir daraus? Innovationsarbeit in der Vergangenheit, im ausgehenden 20. Jahrhundert, hieß ganz, ganz oft, erstmal das gesamte große Gebilde zu bauen und dann auszuprobieren. Und dann hatte man aber das ganze Gebäude schon fertig und hat dann festgestellt, das funktioniert ja gar nicht so gut. Deswegen arbeiten wir, wenn es darum geht, Entscheidungen für innovative Projekte zu treffen, sehr stark mit dieser Idee des Minimal Viable Product, also sozusagen eines kleinen, kondensierten Ideenkerns, den man in einer kleinen Gruppe schon mal testet und dann rausfindet, ach guck mal, das funktioniert schon bei 50 Leuten nicht, dann wird es wahrscheinlich auch bei 50.000 Leuten nicht funktionieren. Lass uns daran nochmal arbeiten. Also wenn du schon, ich formuliere es immer so, wenn es dir nicht gelingt, 50 Leserinnen und Leser in einen Newsletter zu bekommen, dann wirst du sie auch nicht bekommen, dass sie dir für 10 Euro irgendein Produkt abkaufen. So. Und daran kann man ganz viele Ideen schon schleifen und Entscheidungsgrundlagen schaffen, indem man rausfindet, was verfängt denn wie. Und das ist der große Vorteil zu der Zeit vor dem Internet, dass es heute ja viel leichter möglich ist, eine kleine Umfrage auf einer Webseite zu integrieren und damit Informationen einzusammeln, die man vorher so nicht bekommen hätte. Und das ist eigentlich der zentrale Faktor, wenn du sozusagen mich nach einem innovativen Ratschlag fragst, das Zuhören lernen, also die Idee in einen Test zu geben und daraus Schlüsse zu ziehen, führt dazu, dass du nicht so im luftleeren Raum jetzt eine Entscheidung treffen musst, sondern sagen musst, ja, wir haben es da und da mal ganz klein getestet, das hat die große Öffentlichkeit gar nicht gesehen, aber wir haben daraus den Schluss gezogen, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, dann lassen wir es erstmal. Oder positiv auch, ist vielleicht eine super Idee und dann machen wir es weiter. Das geht ja auch, ja.
Ich habe oft den Eindruck, immer wenn jemand von sich sagt oder eben wie bei dir von Berufsbeschreibung wegen, er beschäftige sich mit Innovation, dann wird von ihm erwartet, er soll in die Zukunft schauen können. Also ich kann mir vorstellen, dass es ganz oft heißt, Herr von Gehlen, Sie sind doch der für die Innovation. Was ist denn da so in den nächsten Jahren? Und auf der anderen Seite habe ich mal den schönen Satz von Jochen Wegner gehört, der irgendwie sinngemäß sagte, also digitaler Journalismus bedeutet bis auf Weiteres auf Sicht fahren. Zu welcher Einschätzung neigst du? Glaubst du, dass es die 3, 4 Megatrends gibt, die man am Horizont erkennen kann? Gibt ja immer wieder Leute, die bestreiten ganze Konferenzreisen mit solchen Prognosen. Oder sagst du auch, lass mal gucken, was nächstes Jahr ist.
Ich finde diese Frage dann total gut, wenn ich darauf antworten kann, dass die Zukunft auch davon abhängt, wie du persönlich dich mit engagierst. Also wenn ich das in beruflichen Kontexten gefragt werde, was ist denn jetzt so die Zukunft der Süddeutschen Zeitung, dann sage ich immer gerne, das hängt auch davon ab, was wir jetzt hier machen. Und wenn mich jemand nach der gesellschaftlichen Zukunft nach Corona fragt, dann muss ich deutlich sagen, es hängt davon ab, wie du dich mit engagierst oder wie sie sich mit beteiligen. Und wie solidarisch, wie beteiligungsbereit sie sind. Und das finde ich, ist der zentrale Faktor, wenn du dich mit innovativen Themen befasst, dass es eine Rolle spielt, dass du daran teilnimmst. Es gibt von Robert Musil das schöne Wort des Möglichkeitssinns. Das hat er im Mann ohne Eigenschaften, ganz anderer Kontext, aber ich habe es mir da ausgeliehen, weil ich glaube, dass Möglichkeitssinn das auszeichnet, was innovatives Denken im Kern trifft, nämlich zu denken, dass es auch anders sein könnte, zu denken, dass wir es erreichen könnten, dass das so oder so sein kann. Man kann politisch über Fridays for Future ja denken, was man will, aber das, was Fridays for Future der deutschen politischen Debatte gebracht hat, ist, dass wir alle eine andere Form von Möglichkeitssinn spüren. Dass wir spüren, gerade während wir den Podcast aufzeichnen, wird über Kurzstreckenflüge diskutiert, in einem komischen Kontext, ist auch egal, wie man dazu inhaltlich steht, aber wir haben unterschiedliche Optionen, wir haben Alternativen, die wir sehen, soll das so oder so sein. Und wenn ich einen Ratschlag für innovatives Denken geben würde, dann den versuche, Möglichkeitssinn zu trainieren. Es spielt also eine Rolle, wie du dich selber beteiligst. Und das finde ich sinnvoller als, du hattest nach den großen Trends gefragt, als nach den großen Trends zu gehen. Gleichwohl, was auf jeden Fall ein Trend ist, der nicht mehr weggeht, ist der Trend der Verbindung. Wir sind auf neue Art und Weise mit aktiven RezipientInnen verbunden und darauf müssen wir reagieren. So, das ist der große Megatrend, man nennt es Internet, da werden wir nicht mehr dahinter zurückgehen.
Würdest du der Theorie zustimmen, dass es letztendlich im Journalismus, lassen wir mal den Präfix digital jetzt bewusst weg, im Journalismus künftig einfach nur um 360 Grad Welten geht, in denen auf irgendeine Weise kommuniziert wird. Mal bist du Sender, mal bist du Empfänger, mal bist du beides, mal hast du die gedruckte Plattform, mal hast du dein Handy als Plattform, aber am Ende, it's all about communication. Würdest du dem zustimmen oder ist das zu einfach?
Ich glaube, dass es bis auf Weiteres gilt. Und das würde ich bei ganz vielen Wahrheiten sozusagen immer sagen. Klassische Karl Popper, kritischer Rationalismus-Theorie. Soweit ich das absehen kann, ja, es geht um Kommunikation, es geht um Geschichten, es geht dabei auch um ganz alte Formen von Dramaturgie, die wir schon aus dem griechischen Theater kennen, um Arten, Geschichten zu erzählen. Trotzdem mag ich den Satz, das ist doch alles alter Wein in neuen Schläuchen, gar nicht, weil das blendet dann immer wieder aus, das, was das Neue daran ist, zu erkennen. Ja, es geht ganz, ganz oft um Kommunikation. Es geht aber noch viel mehr als in den 80er oder 90er Jahren darum, zuzuhören. Und das wäre der Schwerpunkt, auf den ich aktuell den Fokus legen würde. Aber du hast recht, Kommunikation schließt beides ein. Deswegen, ich könnte mit dieser temporären Erkenntnis mitgehen.
Sagt unser heutiger Gast im zweiten Teil unserer kleinen Gesprächsrunde mit Dirk von Gehlen. Dirk von Gehlen jetzt in der Rolle als Innovationschef bei der Süddeutschen Zeitung. Dirk, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, für die Einstellungen und natürlich nochmal alles Gute mit dem VfL im nächsten Jahr. Egal wo auch immer.
Vielen herzlichen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht, alles Gute.